SWR Kultur. Gespräch.
Heute von der Art Karlsruhe 2024. Wir sind auf der großen Bühne in Halle 2. Mein Name ist Dietrich Brandt und zu Gast ist die Künstlerin Mona Ardelianu, geboren 1984 in Lörrach. Du lebst und arbeitest in Stuttgart. Und was du malst, sind scheinbar ganz normale, gewöhnliche Dinge. Ein Halstuch, eine Kette, Federn, Fell, auch mal einen Reißverschluss. Dinge, die man gut zu kennen scheint, aber auf keinen Fall so, wie du sie zeigst. Nämlich immer irgendwie leicht verfremdet, etwas surreal und ich finde auch oft ziemlich unheimlich. Auf einem Gemälde zum Beispiel sieht man Delfter Porzellan, das berühmte blau-weiße Muster. Man kennt es von Tellern und Tassen, aber man sieht, das kann gar kein Porzellan sein. Dieses Delfter Porzellan hat plötzlich einen Faltenwurf, ist absolut realistisch gemalt, aber definitiv in der Realität so nicht zu finden. Ich freue mich, Mona, dass wir über die Welt sprechen können, die du uns zeigst. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Du kommst eigentlich von einer ganz anderen Art von Kunst, Malerei, Zeichenkunst, eigentlich eher so von Comic und Graffiti. Und du hast früher ganz viele Dinge gemalt, auf denen viele Menschen zu sehen waren, auch viele Körper, jetzt eigentlich im Prinzip nur Dinge. Wieso hast du aufgehört, Körper zu malen?
Das war ein Prozess. Als ich angefangen habe, Malerei zu studieren, waren meine Ursprünge tatsächlich Comic, Graffiti, Graphic Novels. Das war so meine Bildwelt, in der ich unterwegs war. Und habe das auch eine ganze Weile weitergeführt, immer größer werden lassen, immer voller werden lassen. In meinen Arbeiten gab es Tiere, Schrift, Menschen, Körper, also flog alles wild und bunt und Neonfarben in der Gegend rum. Mit der Zeit und mit der Auseinandersetzung mit der Malerei flogen immer mehr Elemente wieder raus. Und am Ende gab es nur noch leere Räume und dann bildeten sich so Art von Nester, die immer isolierter wurden, die immer selbstständiger wurden. Also es ging dann irgendwann mehr darum, das Gefühl und den Kern zu malen und nicht alles, was darin passieren könnte.
Auf jeden Fall sind es aber nur Dinge. Und warum konzentrierst du dich auf Dinge?
Weil ich gar kein Interesse daran habe, Gesichter abzubilden oder Körper abzubilden, die es ja sowieso schon gibt. Für mich ist der Mehrwert der Malerei, Dinge zu schaffen oder Objekte oder auch Persönlichkeiten oder Charaktere zu schaffen, die es so in unserer Welt nicht gibt und denen dann eine Existenz zu verschaffen in einer anderen Welt, in der malerischen Welt.
Da komponierst du oft viele Dinge, die scheinbar bekannt sind, die aber so eher nicht zusammengehören. Eine Aubergine, würde ich sagen, kann man da fast mal erkennen, zumindest vom Strunk her. Die kriegt aber so eine Art hellgrünen Schuppenpanzer, hat noch ein Loch in der Mitte, ein Reißverschluss sollte, glaube ich, noch dazukommen. Unten hat sie noch so einen Stachel dran, dann wird es ein bisschen unheimlich. Jetzt sagst du aber, dass diese Ding-Collagen, die du malst, für dich trotzdem irgendwie Körper sind oder was Körperliches haben. Wieso sind das Körper für dich?
Weil ich glaube, dass sie mit Seele gefüllt sind. Also es gibt meistens einen Ausgangspunkt für die Dinge, die ich male. Es gibt irgendetwas, was mein Interesse geweckt hat, sei es eine Erbsenschote, die du gerade als Aubergine benannt hast, wo wir auch beim Thema sind, dass die Lesbarkeit nie definiert ist. Also es gibt einen Ausgangspunkt und dann arbeite ich mich assoziativ vor. Also das kann auf sprachlicher Ebene passieren, dass ich einen Nachtfalter male oder ein Nachtfalter ein Ausgangspunkt ist und dann von Nachtfalter auf Nachtschattengewächse komme. Also das ist auf sprachlicher Ebene passiert, dass ich assoziativ Dinge dazu male, also dass dann diese Pflanze zum Beispiel auf diesem Falter auch wieder zu finden ist oder in einem Muster verwoben ist. Das kann aber auch nach Gefühl passieren. Es kann nach Charaktereigenschaft passieren, die Dinge wachsen. Also es ist nicht klar, wo es mich hinführt. Es gibt einen Ausgangspunkt, aber der Rest wächst auf der Leinwand dann irgendwie zusammen.
Also Dinge sind der Ausgangspunkt. Diese Dinge begreifst du als Körper. Sie haben eine Seele, hast du gesagt.
Am Ende vielleicht, hoffentlich, ja.
Ich versuche mal, ein so ein Ding, Objekt, collagenartig zusammengesetzt zu beschreiben. Da sieht man so eine Art Fellkragen, vielleicht auch ein Fellschal. Es ist dunkelbraunes Fell, könnte ein kleines Bärenfell sein. Ist kreisförmig angeordnet, ungefähr so, wie man als Dame im Winter sich einen solchen Fellschal um den Hals legt gegen die Kälte. Und an den unteren beiden Enden hat dieser, ich sag mal, Schal sowas wie Krallen und die sind wieder aus Delfter Porzellan. Und nun hat dieses Ding-Objekt nicht nur Körper und Seele, sondern auch einen Namen. Es heißt Bruno. Wieso heißt das Ding Bruno?
2006 gab es in Bayern einen Problembären namens Bruno. der seltsam atypisches, menschennahes Verhalten zutage legte, der war Inspiration und Namensgeber für dieses Ding. Dieses Ding hatte den Ausgangspunkt in der Werbung tatsächlich. Also ich hatte eine Werbung für eine Fellstola irgendwie gesehen von irgendeinem Pelzgeschäft und fand die Art und Weise, wie die Enden sich übereinander gelegt hatten des Schals, die hatten mich erinnert an eine Handhaltung, an irgendwie eine lässige, entspannte Handhaltung. Und die Arbeit, von der wir sprechen, ist tatsächlich sehr, sehr groß. Also die ist fast 2 Meter groß. Also dieser Schal wurde ins überdimensionale Große aufgeblasen.
Da würde ein Bär reinpassen.
Ja, da würde ein Bär reinpassen. Und dann kam es dazu, dass ich diese Schalenden tatsächlich als Tatzen begriffen habe. Ich habe mir vorgestellt, in einem Haushalt, in dem eine Fellstola zu finden ist, wäre sicherlich auch vielleicht Porzellan zu finden. Daher kamen dann die Krallen aus einem porzellanähnlichen Material. Und er hat auch 2 Augen aus dem gleichen Material. Diese Augen sind einfach eigentlich so weiße Ringe mit Porzellanmuster darauf. Und da fängt es dann an, dass ich anfange, Seele und Charakter zu verteilen. Also es ist auch die Art und Weise, wie man Dinge setzt. Man könnte die Augen nah beieinander setzen, dann hätte das einen dümmlicheren Ausdruck, wenn man sie weiter auseinanderziehen würde. Vielleicht etwas kindlicher, lieblicher. Man könnte ihn ein bisschen schielen lassen. Also da fängt dann die Bandbreite der Möglichkeiten, die die Malerei einem bietet, auch an.
Interessanterweise kann man in Bruno, dem Fellschal, also tatsächlich auch ein Gesicht erkennen, ja?
Also es ist eigentlich ein Körpergesicht in einem, ja.
Dafür gibt es einen Fachbegriff, habe ich jetzt durch dich gelernt, Pareidolie, die Bezeichnung für einen Effekt, bei dem das Sehen Objekten eine künstliche Ordnung oder ein Muster aufzwingt. Geht dir das auch im Alltag so, dass du überall Gesichter siehst?
Ja, von klein an schon tatsächlich. Ich hatte in meinem Kinderzimmer damals so eine Raufasertapete und ich habe alle Gesichter gekannt. Ich kannte alle Tiere darauf, also ich sehe oft Körper, Figuren, Gesichter in alltäglichen Strukturen.
So genau. Wie man in Wolken auch immer schnell was erkennen kann am Himmel.
Genau, das gibt's ganz gut in Steinmustern, in der Natur kann man das immer wieder finden, ja.
Also in Bruno kann man ein Gesicht sehen, aber man kann in vielen deiner Dingobjekte vielleicht auch sowas wie einen Körper sehen, dachte ich mir. Du hast so ein großes Tuch gemalt, das ist auch ziemlich riesig, hängt jetzt bei dir im Atelier wieder.
Es schwebt allerdings frei im Raum und ist beschwert durch Ketten, was so in unserer Realität nie funktionieren würde. Also dieses Tuch wäre sofort in sich zusammengefallen, hätten wir versucht, es unserer Schwerkraft auszusetzen.
Das ist ein bisschen Magic, ne? Aber es passt auch hier wieder ein Körper rein. Also die Körpermaße, die menschlichen Maße,
die stehen immer in Relation zu meinem eigenen Körper, das stimmt wohl. Also es gibt doch auch immer wieder der Verweis auf den Menschen und auf den menschlichen Körper oder auch auf tierische Körper. Also das Volumen ist mir schon auch wichtig.
Bei diesem Phänomen Pareidolie, wo man Gesichter oder auch Gestalten in Objekten sehen kann, habe ich dem Lexikon jetzt entnommen, dass das ein unheimlicher Effekt ist. Und ich finde, das trifft es ganz gut, wenn man deine Bilder sieht, weil irgendwann stellt sich immer so ein uncanny moment ein. Da wird es plötzlich irgendwie unangenehm. Also wenn zum Beispiel das Tuch so nicht schweben könnte oder wenn das Delfter Porzellan plötzlich zu einem Tuch wird, das vielleicht auch fliegen würde. Also irgendwie wird es immer ein bisschen unheimlich.
Das ist ganz wichtig, tatsächlich. Also mir ist es total wichtig, dass es irgendwo bricht, sonst interessiert es mich nicht. Also wenn ich irgendwie was konstruieren würde auf der Leinwand, das auch so in unserer Realität möglich wäre, dann ist es hinfällig, dann hat es gar keinen Sinn mehr. Und diese kleinen Brüche einzubauen und mit diesen Brüchen zu spielen und die wiederum so wirken zu lassen, als ob sie eine absolut selbstverständliche Existenz führen, das ist mir schon ein sehr großes Anliegen. Also das ist auch das, was mich einfach so fasziniert an diesem Medium.
Also es ist wichtig, dass sich da was bricht. Das macht natürlich das Bild auch ein bisschen geheimnisvoll,
ja.
Auch ganz einfach interessanter. Ich habe mich dann aber gefragt, bei diesem unheimlichen Eindruck, den man eigentlich bei allen Bildern bekommen kann, die du malst, spiegelt es auch ein bisschen das Unheimliche der Welt wider, das so oft gerade produziert wird um uns herum? Oder geht es da nur um die Abgründe der menschlichen Fantasie vielleicht, wo es auch plötzlich irgendwo brechen kann? Also die simple Frage, warum wird es unheimlich?
Ich glaube, es wird unheimlich, weil man es von Anfang an nicht unbedingt erwartet auf den ersten Blick. Weil man dazu tendiert, bei meinen Arbeiten als erstes zu sagen, oh schön, und dabei kann ich und darf ich es nicht belassen. Das ist ganz einfach, dieses oh schön, es kommt von der Art und Weise, wie ich male, also dass sie, glaube ich, auf den ersten Blick relativ schnell begreifbar ist und wahrnehmbar ist, weil sie unserer Realität nicht so fremd ist. Aber die Brüche, die dann passieren, sind für mich einfach einer der Gründe, warum ich male.
Das ist ja so bei der Erbsenschote, die zum Schuppenpanzer wird, die ich als Aubergine gelesen habe mit dem Loch in der Mitte und wo dann noch ein Reißverschluss dazu kommt. Das ist ein wunderschönes Bild und gleichzeitig ist dieses Ding-Objekt ja eigentlich ein kleines Monster. Mit dem Stachel unten dran, da wird es schon sehr unheimlich. Und da fiel mir ein Satz von Rilke ein aus den Duineser Elegien, nämlich das Schöne ist nur des schrecklichen Anfang, den wir gerade noch ertragen. Dürfen die Bilder deswegen auch nicht ganz schön sein?
Doch, die dürfen schon auch ganz schön sein und die sind ja auch offen in ihrer Lesbarkeit. Ich glaube aber, es ist mein persönliches Interesse, das mich immer wieder dazu bringt, diese Brüche ja durchzuarbeiten und durchzudeklinieren. Also das ist schon auch, dass ich versuche, aus Zuständen, die erstmal nicht zueinander passen, ein homogenes Gebilde zu fassen und das dann wieder so bestehen zu lassen, als wäre es komplett selbstverständlich.
Zustände ist, glaube ich, ein ganz zentraler Begriff. Ja. Hast du auch mal gesagt, du malst eigentlich immer Zustände. Ich versuche mal noch ein Bild zu beschreiben. Ich hoffe, dass ich mich im Gemüse nicht irre dieses Mal. Aber das ist nicht gegeben, weil es handelt sich hier um einen Haarreif, mit dem dann auch wiederum seltsame andere Dinge kombiniert werden. Zum Beispiel an der Innenseite, dort wo der Haarreif eigentlich auf dem Kopf sitzen würde, da hat der Stacheln. Das würde, glaube ich, sehr wehtun, wenn man den auf dem Kopf trüge. Und unten an den beiden Enden dieses Haarreifs, da läuft was raus, so was dunkelbraun-rötliches. Das könnte Blut sein. Und wegen der Stacheln und wegen dieses für mich Blut, frage ich jetzt mal, was für ein Zustand war das, den du da malen wolltest? Ging es da irgendwie um Schmerz?
Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Thema der Lesbarkeit. Ausgangspunkt war für mich tatsächlich ein Baumpilz.
Ein Baumpilz? Ja,
der einfach eine sehr schöne Struktur an sich hat. Also der wächst von unten nach oben, ist rosarot und den habe ich gedoppelt und dann durch einen Bogen verbunden. Dazu komme ich dann zu so einer Form wie ein Haarreif.
Aha. Also die beiden Baumpilze, muss man sagen, die sind so wie bei so einem Fellding, das man so über die Ohren tragen kann, links und rechts so ein Fellpuschel. Genau. Da sind dann an dem, was ich Haarreif nennen würde, diese beiden Baumpilze dran, die ich ehrlich gesagt als Fantasieblüten gesehen habe. Ich bin dankbar, dass ich sie jetzt als Baumpilz lesen kann.
Dazu muss ich auch sagen, dass wir über Arbeiten gerade sprechen, die einfach noch 2 Monate Zeit mit mir verbringen werden und auch ihren Endstadium oder ihren Endzustand noch nicht erreicht haben. Also wenn ich jetzt an diesem, was du als Blut gelesen hast, kleine Perlen hängen würde, wäre das automatisch dann vielleicht eine Kette oder ein Schmuckstück und nicht mehr Blut. Also das sind immer ganz, ganz feine Schritte, die gemacht werden können und die dann sofort anders wahrgenommen werden. Und das ist schon ein sehr zentrales Element in meiner Arbeit.
Und die Frage nach dem Schmerz bei diesem Zustand? Hat es was mit Schmerz zu tun, mit den Stacheln und dem Blut?
Sicherlich, aber das ist vielleicht eher dieses Gefühl davon, wie das wäre, wenn. Also dieses Teil wird ja keinen Schmerzen haben. Es wird vielleicht jemandem Schmerzen zufügen, der es vielleicht aufsetzen möchte. Aber dieses Ding an sich ist schmerzbefreit.
Okay, aber man kann den Schmerz empfinden, wenn man
genau, es löst Gefühle aus.
Wie ergründest du so einen Zustand, wenn du ihn malst? Oder entsteht
assoziativ. Der? Also es ist immer, dass ich von einem Ding ins nächste gerate und dann versuche, das so wieder zusammenzubringen, dass unser Auge das als selbstverständlich und gewachsen, harmonisch vielleicht auch sieht.
Ja, das trifft es absolut, weil die Dinge sehen wahnsinnig selbstverständlich aus. Auf den ersten Blick, wenn man da nur kurz hinschaut, denkt man, genau so muss es sein. Und dann denkt man, Stachel, Haarreif, das passt eigentlich nicht. Also sie sollen fremd und vertraut zugleich sein, die Dinge.
Genau, also es gibt Arbeiten, an denen ich unglaublich lange sitze, weil ich das Gefühl habe, dass diese Harmonie sich einfach nicht einstellt. Das mag individuell sein, also das mag bei jedem andere Gefühle, andere Reaktionen auslösen, weil jeder anders sozialisiert ist, jeder andere Erinnerungen, jeder andere Gefühle damit verbindet und ich auch nicht darauf bestehe, dass es eine einzige Lesbarkeit gibt, aber ich möchte, dass dieses harmonische Gefühl sich einstellt und das ist so das große Ziel, wenn ich mich an eine Arbeit setze.
Jetzt habe ich mich noch gefragt, ob das Ganze bei dir nicht auch immer eine philosophische Ebene hat. Das sind Dinge, vertraut, wirken sie, fremd werden sie, man sieht, das ist realistisch gemalt. Die gibt es irgendwie so, aber auf keinen Fall auf die Weise, wie du sie malst in den Bildern. Und dann habe ich mich gefragt, ob das auch eine Grundfrage von dir ist, quasi philosophisch. Was ist Realität, was ist Fiktion und wo fängt die ganz eigene Bildwirklichkeit an?
Ja, das ist durchaus eine Frage, wobei ich auch glaube, dass ich eher einen spielerischen Ansatz habe als einen philosophischen, wenn ich ans Malen gehe. habe einfach eine unglaubliche Freude daran, Dinge zu kombinieren und mir eigene Fallen zu bauen und anderen übers Visuelle eine Falle zu stellen, wo man nicht mehr weiterkommt. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach diese Freude ist, dieser Spaß, der über so den ganz großen Fragen steht.
Und dann kommt halt immer dieses unheimliche Moment dazu und dazu tragen dann vielleicht auch die Farben bei, die du verwendest. Mich erinnern die so ein bisschen an Farben aus so einem David Lynch Film. So Mulholland Drive oder vielleicht Lost Highway. Farben, die man so im Herbst verorten würde, die immer irgendwie morbide sind. Und ich weiß, dass du in Werkgruppen arbeitest und für Werkgruppen jeweils eine Farbpalette benutzt. Wie planst du die Farben, die du nimmst und ist das Unheimliche damit quasi auch schon immer eingepreist?
Ja, das setzt sich tatsächlich relativ früh im Malprozess schon fest, da ich immer komplette Werkgruppen grundiere. Also ich beginne mit einem Farbtopf, einer Ausgangsfarbe mit der ersten Leinwand, verändere diesen Topf ein wenig und benutze den wieder für die nächste Leinwand und male ganz, ganz lange erstmal für eine komplette Werkgruppe die Hintergründe. Also bin wirklich viele Wochen eigentlich damit beschäftigt, die Hintergründe festzusetzen und habe so dann natürlich irgendwie so einen Grundstock an Homogenität, die irgendwie schon so eine bestimmte Stimmung mit in den Weg gibt, bevor ich dann tatsächlich anfange, die Objekte zu malen. Und dann auch beim Objektmalen, ich male parallel, also das ist technisch bedingt. Die Ölfarbe benötigt relativ lange Zeit, bis sie die nächste Schicht erlaubt.
Sie muss trocknen, ganz
genau,
einfach.
Das sind die Trocknungsprozesse, die ich einfach immer beachten muss. Die Palette bleibt aber bestehen. Also ich wechsle durch, manchmal bis zu 5, 6 Bilder am Tag gleichzeitig, benutze aber dann meistens die gleichen Pinsel und die gleiche Palette. Und so haben die ja dann immer auch irgendwie eine ganz offensichtliche Verwandtschaft.
Hintergrund, das klingt so ein bisschen banal, aber das ist auch fast ein bisschen magisch bei dir. Also diese Hintergründe sind natürlich in unterschiedlichen Farben. Die gibt es in ganz dunkel, die gibt es aber auch so ein bisschen heller, leuchtend. Sie sind aber auf jeden Fall immer einfarbig und sie zeigen nie eine spezifische Umgebung. Also es ist immer quasi so ein neutraler Raum. Könnte auch irgend so ein kosmisches Nichts sein. Deine Objekte, die so irgendwo im All schweben, wie ein Raumschiff oder wie so ein Asteroid, der da irgendwo rumgeistert. Da habe ich mich natürlich auch gefragt, was es für einen Grund für dich gibt, diese Hintergründe so zu malen.
Ich denke, ich möchte den Bildern so einen Nichtraum schaffen, also der nicht festsetzt, dass das Licht von links oben kommt und der Schattenwurf nach rechts unten gehen muss. Ich möchte auch nicht, dass meinen Bildern vorgegeben wird, wo sie sich befinden. Also die dürfen da schweben in der malerischen Welt, wo sie sind. Die müssen nicht verortet werden.
Diese Ortlosigkeit, ist die auch Teil eines Konzepts bei dir?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube auch, diese Ortlosigkeit, die unterstützt natürlich auch diese Momente, in denen schwere Dinge schweben, Schwerkraft ausgesetzt wird und geben mir auch die Möglichkeit von Zeitlosigkeit.
Das ist eigentlich absolut freie Malerei. Du kombinierst Dinge, die so nicht zusammengehören, du setzt sie in eine Welt, die du erfindest und alles, was auf der Leinwand entsteht, das kommt aufgrund von deiner Entscheidung aus deinem Kopf heraus. Ist eigentlich so ein bisschen wie Gott spielen, oder?
Ja, dieses demiurgische Moment tatsächlich, das spielt eine große Rolle. Und das ist auch genau das, warum es mich immer wieder dahin treibt. Also das ist unglaublich befreiend, keine Regeln zu haben.
Selbst die Schwerkraft, hast du gesagt.
Ja, selbst die Schwerkraft. Raum, Zeit, Schwerkraft, das ist alles hinfällig, wenn ich vor der Leinwand sitze. Ich habe da die absolute Freiheit zu entscheiden. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt, dass das Stuhlbein schwebt, dann darf das jetzt schweben. Und wenn ich möchte, dass es irgendwie 5 Ohren hat, dann ist auch das möglich. Und niemand sagt, das geht nicht. Das ist schon machtsüchtig, also mich zumindest.
Gibt es so eine Krake, einen Oktopus, ne? Der hat einen Ausschalter.
Genau. Der Oktopus hat auch nicht 8 Beine oder Tentakel.
Wie ein anderer Gott sie erfunden hätte, ne?
Genau.
Also es gelten im Grunde genommen nur die Regeln der Malerei auf deiner Leinwand, die Gesetze der Fantasie. Und das wendest du ja auch an bei diesen Vorlagen, die du benutzt. Das hätte ich gar nicht so entdeckt, wenn ich nicht den Hinweis bekommen hätte von dir, da mal sich die einzelnen Figuren genauer anzuschauen. Weil ich habe das erstmal als Delfter Porzellan gesehen. Und wenn man dann da ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass in dieser maritimen Szene aus dem 16. Jahrhundert plötzlich ein Motorboot durchfährt.
Genau, das führe ich auf der Ebene nochmal fort und dann tatsächlich auch manchmal einfach im Geheimen oder für mich, weil es nicht sofort realisiert oder wahrgenommen wird. Aber meine Objekte sind ganz oft mit Mustern bezogen oder werden von Mustern bevölkert, je nachdem. Und diese Muster konstruiere ich mir tatsächlich auch so, wie ich sie brauche. Wenn man so einen Tradigy-Stoff hat oder so ein Tradigy-Muster, in der von der Symbolik her normalerweise irgendwelche Jagdszenen und sich regelnde Frauen und ein paar Lämmchen und Wälder und Wiesen zu sehen sind, dann sind die bei mir auch offensichtlich erstmal sichtbar. Aber wenn man ein bisschen länger hinschaut, dann kann da auch eine Monstera wachsen und irgendeine Hipster-Dame gießt die mit Kopfhörern auf den Kopf oder so. Also das wird immer wieder verfremdet und so angepasst und ja, auch so durchgemalt, wie es mir einfach Spaß macht.
Das ist ein französisches Stoffmuster, das auch in Porzellan verwendet wurde, aus dem 18. Jahrhundert, also auch sehr traditionell. Und da sieht man dann auch mal, also das macht irgendwann ein bisschen süchtig, dass man da gerade auf deinem Insta-Kanal sich die Bilder dann mal vergrößert und sich die Details anschaut. Da sieht man einen Skater im Hoodie, man sieht plötzlich irgendwo auch eine Trachtenhaube, aus der kommt so ein USB-Stick raus. Und in diesem Toile de Jouy, da ist interessanterweise auch ein Selbstporträt von dir drin mit deinen Kindern. Wie ist das denn da reingewandert?
Ja, gucke ich mal dann doch manchmal auch Körper und Menschen.
Im Kleinen.
Nur im Kleinen. Ja. Das war tatsächlich zur Corona-Zeit, als ich irgendwie wirklich herausgefordert war, viel malen zu müssen, große Projekte vor mir zu haben und aber die drei Kinder die ganze Zeit um mich herum hatte. Und da haben die es dann auch tatsächlich einmal. Dieser Zustand hat sich dann auch in einem der Arbeiten wieder verfestigt.
Also die Dauerpräsenz Home spiegelt sich dann plötzlich auf diesem Wege wieder in den Dingen.
Genau, also ich glaube auch gerade, dass die persönlicheren Geschichten die sind, die man in den Mustern dann immer mal wieder finden kann.
Und wo findest du die Dinge? Die sind ja doch immer wieder Ausgangspunkt. Also Delfter Porzellan, auch wenn du es dann ganz anders malst oder ein Stoffmuster, das du ganz anders bearbeitest. Sieht aus wie so ein traditionelles Blumenmuster, aber alles von dir selber erfunden am Ende. Aber du gehst von Dingen aus, die du irgendwo findest, nehme ich an. Wo findest du die Dinge?
Ja, überall. Also ich habe ein großes Archiv im Internet, im Garten, bei Spaziergängen. Auf der Straße, neulich bin ich mal angehalten und musste ganz schnell wieder rückwärts fahren, weil da ein Hundebedarfsladen war, der ein Hundejäckchen hatte, das eine tolle Form hatte. Die musste ich dann fotografieren.
Also die wird man bald in einem deiner Gemälde sehen?
Die gab's schon.
Okay.
Ja, also tatsächlich irgendwie im Alltag und in den Dingen, die mir begegnen. Und die archiviere ich alle. Und bevor ich dann so eine große Gruppe anfange, scrolle ich unglaublich lange und suche mir dann Elemente mit dem Bleistift einfach raus, skizziere die, lege die dann wieder zusammen, schaue sie mir wieder an. Und irgendwann mal wächst es dann schon auch ziemlich homogen heraus oder es kristallisiert sich raus, in welche Richtung es gehen wird.
Also da hast du so ein riesiges Ding-Archiv auf deinem Rechner gespeichert, voller Bilder. Wie viele?
Weiß ich nicht, aber wenn ich den Ordner öffne, braucht es ganz lange zum Laden.
Und du fotografierst die dann offenbar auch, wenn du spazieren gehst. Hast du immer eine Kamera dabei
das
oder Handy?
Das Telefon ist halt jetzt mittlerweile ganz schön einfach. Ja, ja. Wenn ich was sehe, dann fotografiere ich das auch mal, ja.
Jetzt haben diese Dinge ja alle irgendwie eine Geschichte. Also Delfter Porzellan, 16. oder 17. Jahrhundert, Toile de Jouy, 18. Jahrhundert, dann malst du Trachten. Die haben auch irgendwie eine Geschichte, da werden Identitäten quasi drin gespeichert, Traditionen, Zugehörigkeit, ob man aus diesem Dorf oder aus jenem Dorf kommt, kann man im Schwarzwald an der Tracht ablesen und überall auf der Welt wahrscheinlich auch. Verortest du diese Dinge in der Ortlosigkeit dieses Hintergrunds durch die Geschichten dann doch irgendwie?
Ja, wahrscheinlich schon. Also mir sind diese Dinge auch lieb und teuer, die eine Geschichte mit sich bringen. Also dass dieses Aufgeladensein mir natürlich dann auch einen einfacheren Zugang bietet, die eigene Geschichte weiterzuspinnen. Also wenn wir jetzt gerade bei Trachten sind, schon eine Trachtenhaube an sich bringt schon so viel Geschichte mit sich und bringt schon so viele Aussagen mit sich. Also am Muster lässt sich vielleicht ablesen oder an der Schleife oder an der Art und Weise, wie die Schleife gebunden ist, lässt sich ablesen, ob das eine Witwe getragen hat, ein lediges Mädchen, welcher Zunft sie vielleicht zugehörig war, welchen Stand innerhalb einer sozialen Struktur sie vielleicht gehabt hatte. Also es ist so viel schon da an Aufgeladenheit, die ich natürlich sehr dankbar annehmen kann und weiterentwickeln kann. Und wo ich meine eigenen Geschichten viel einfacher dazu ausarbeiten kann, als wenn es natürlich irgendwie ein geschichtsloses Ding ist, was der Ausgangspunkt ist.
Muss man aber nicht entziffern können. Nein. Also man muss jetzt nicht mit wissenschaftlichem Interesse an das Trachtenband ledig oder verheiratet rangehen.
Das muss überhaupt gar niemand wissen. Es ist nur, für mich ist die Zugänglichkeit einfacher oder für mich ist es einfacher, mir daraus Geschichten zu überlegen.
Was fasziniert dich besonders an Trachten?
Naja, ich denke, zum einen ist dieses Phänomen, dass das Individuum sich ganz schnell auflöst, sobald es sich etwas überwirft. Dieses Phänomen finde ich beeindruckend, also dass wir nicht mehr ich sind, sondern dass wir sind, sobald wir uns eine bestimmte Kleidung anziehen oder es geht ja auch weiter mit Haarschmuck, Haartracht, die Art und Weise, wie man Schmuck anlegt, die Art und Weise, wie man sich die Haare flicht, das hat so viele Aussagen und gruppiert Individuen sofort. Das ist schon ein ganz seltsames Phänomen, finde ich.
Es ist ein wahnsinniges Spannungsverhältnis dann in deinen Bildern, wenn es so eine Gruppenidentität gibt, die in den Trachten zum Ausdruck kommt und dann so eine absolut erfundene Identität wie bei Bruno, über den wir am Anfang sprachen, der Fellkragen oder ganz vielen anderen Dingen.
Genau, also da kann man sich einfach auch wieder komplett widersetzen. Also das ist schon einfach in der Malerei dann möglich zu sagen, ich nehme dieses Element, was die und die historische Tradition hat und benutze es komplett anders oder setze es in einen komplett anderen Kontext und es hat danach aber trotzdem genau die gleiche Berechtigung zu bestehen.
Dann fällt natürlich auch auf, dass du immer mal wieder in deinen Gemälden rumänische Muster verwendet hast. Und das ist vielleicht doch ein besonderer Aspekt, weil deine Eltern in den 1980er Jahren vor deiner Geburt also aus Rumänien eingewandert sind. Hast du diese rumänischen Stoffe irgendwann bewusst, gezielt aufgesucht oder sind die dir einfach so begegnet durch Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, wer auch immer?
Also ich glaube, der Zustand war seltsam, als sie mir begegnet sind. Also meine Eltern kamen eben aus Rumänien. Das Ceausescu-Regime war noch an der Macht. Das heißt, sie konnten auch nicht zurück. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, in dem Rumänisch gesprochen wurde, in dem diese rumänischen Musterstoffe, Dinge, auch so Teller mit Bauernmuster und so, das war alles da, das gab es alles. Aber ich wusste nicht, was Rumänien ist. Ich war da nie. Meine Großeltern haben da gewohnt. Ich kannte die Sprache. Ich bin damit groß geworden. Ich bin mit diesen visuellen Dingen groß geworden. Aber ich hatte null Bezug dazu. Und das ist schon auch, glaube ich, einfach ein Zustand, der seltsam ist und den ich auch danach immer wieder benutzt habe in Arbeiten, um vielleicht auch Zugehörigkeit zu symbolisieren oder halt auch Verlorenheit.
Wann sind die dann in deine Bilder migriert, sozusagen, diese Muster?
Wie alt ich da war.
Oder in welcher Stufe der Entwicklung als Malerin? War das schon früher, als du Menschenkörper, Dinge
und so weiter?
Nein,
schon als ich sehr selbstbewusst mit diesen Elementen umgehen konnte. Ich muss ja auch sagen, malerisch gesehen war das auch ein sehr langer Weg, um dieses demiurgische Handeln, was ich vorhin beschrieben habe, ich nehme das, ich kombiniere das und dann ist es das. Das geht ja auch nur, wenn die technischen Fähigkeiten da sind und das ist eine absolute Voraussetzung dafür, damit meine Malerei funktioniert. Und es hat ganz schön lange gedauert. Es war ein ganz schön langer Weg, dass meine Hand das ausführen konnte, was in meinem wirren Kopf da so passiert ist alles. Und das war aber auch tatsächlich der Grund, warum ich Malerei studieren wollte. Also in meinem Bewerbungsmotivationsschreiben stand damals für die Akademie, ich möchte, dass meine Hand kann, was mein Kopf mir an Bildern vorgibt.
Ja. Und was erzählen dir diese Muster, diese rumänischen Muster, wenn du davor stehst? Also das könnte man auch da wieder mit historischem Interesse rangehen, dann könnte sie mir wahrscheinlich verorten, das kommt daher, das ist die Identität, das ist das und das. Aber ich nehme an, dir erzählen sie irgendwas anderes.
Ja, mittlerweile hat sich es auch ein bisschen auserzählt. Also das gab eine Zeit, in der das wichtig war und in der das auch thematisiert wurde. Also ich habe mittlerweile den Bogen über japanische Muster, über traditionelle deutsche Muster. Also es sind dann immer wieder Dinge, die mir unterkommen, die mich beschäftigen für eine bestimmte Werkgruppe, für eine bestimmte Zeit und die dann aber auch tatsächlich irgendwann mal abgearbeitet sind. Deswegen im Augenblick habe ich gar keinen Bezug dazu.
Jetzt sehen die ja teilweise wirklich sehr altmeisterlich aus. Nicht nur von der Malweise, wenn man genauer hingeht, sieht man, dass das doch ganz anders von dir gedacht und gemalt ist. Aber wenn man erstmal so davor steht, ein paar Meter entfernt, hat man das Gefühl, man steht so vor einem Fragment oder Ausschnitt von einem altmeisterlichen Gemälde. Du bist in Lörrach zur Schule gegangen, in Weil am Rhein aufgewachsen, schräg über den Rhein, ganz nah ist das berühmte Kunstmuseum Basel mit dem liegenden Christus von Holbein zum Beispiel oder der Toteninsel von Böcklin oder die Drei Grazien sind da zum Beispiel auch zu sehen. Sind das Bildwelten, die dich inspiriert haben, als du jung warst, um dann letztendlich zu diesem Malstil zu gelangen?
Nee, gar nicht. Tatsächlich sind das die Räume, die ich immer als erstes geskippt habe und die ich bis heute immer noch als erstes durchrennen würde, weil ich da so schwer Zugang finde.
Also wie dieser Kollege Rembrandt den Turban malt oder Georges de Latour,
nee,
das Tuch der Wahrsagerin. Das interessiert dich einfach nicht.
Blöderweise. Vielleicht sollte ich mich mal damit auseinandersetzen. Nein, ich war als Kind schon sehr kunstaffin, aber ich war tatsächlich, die zeitgenössische Kunst hat mich total begeistert. Ich habe mit 10 oder 11 Jahren mir so ein Beuys-Band mal zu Weihnachten gewünscht und habe das dann auch geschenkt bekommen. Und die Dinge, die so unmittelbar erlebbar waren, haben mich immer fasziniert und ich bin auch unglaublich gerne ins Museum gegangen und verbinde verschiedene Zeiten auch mit verschiedenen Bildern oder mit verschiedenen Dingen, die ich wann wo gesehen habe. Also Kunst war immer wichtig für mich, aber immer eher die jüngere, neuere Kunst und nie die Schinken.
Nicht das Kunstmuseum mit der Altmeisterabteilung, eher Beierla dann, was ja auch ganz nahe war?
Also das Beierla lag auf meinem Schulweg und ich bin da immer mit dem Fahrrad quasi durch den Vorgarten gefahren.
Oh, wie praktisch.
Ja, sehr praktisch. Und es sind auch so Bilder wie diese Christobäume, die werden immer in meinem Kopf bleiben. Ich bin da monatelang mit dem Fahrrad durchgefahren und habe jeden Baum begrüßt und Hallo gesagt. Das sind Dinge, die sich festsetzen. Und
er hat alle Bäume im Garten umhüllt.
Genau, damals genau. Und das sind so Bilder, glaube ich, die prägen und die bleiben, oder bei mir zumindest.
Und wie kam es dann zu Comic und Graffiti, also was dich lange beschäftigt und geprägt hat, als du jung warst?
Über Musik. Zunächst einmal, also ich habe viel Hip-Hop, Deutschrap, damals in den 90ern, Ende 90er, Anfang 2000er gab es ja da eine ganz eigene Dynamik, die sich entwickelt hatte. Ich bin viel Skateboard und Snowboard gefahren, das war dann irgendwie dann halt auch so ein Lifestyle und Graffiti, Straßenkunst, Comic, das hat dazugehört und war auch die Bildwelt, in der ich mich zu Hause gefühlt habe.
Ein Lebensgefühl eigentlich, das damit zum Ausdruck kam.
Genau, und hat so dazugehört und war auch sehr naheliegend, mich so auszudrücken, also mich malerisch oder zeichnerisch vor allem damals so auszudrücken.
Du bist ja nicht nur einfach so Skateboard und Snowboard gefahren, du hast ja auch richtig Leistungssport gemacht. Du
warst bis in meine späte Jugend rein habe ich Leistungssport gemacht.
Du warst deutsche Meisterin.
Ja, auch das.
Ja, im Rollkunstlaufen und bei den Weltmeisterschaften beteiligt, das wollen wir nicht verschweigen, aber dann muss ja irgendwann die Frage aufgetaucht sein, mache ich damit weiter oder werde ich Malerin, verfolge ich diesen Kunstweg, wann war dir klar, dass du Malerei studieren wirst und dass das dein Beruf sein wird?
Also verletzungsbedingt tatsächlich schon dann relativ früh. Ich hatte mit 16, 17 so Splitterbrüche in den Handgelenken.
Und ach, weil man da öfter hinfällt beim Rollkunstlaufen.
Ab und zu, ja. Okay. Und da war das dann für mich schon klar, dass ich die Hände noch brauche, weil ich noch malen möchte. Also ich habe mir auch nie überlegt, was anderes zu studieren. Das gab keinen Plan B. Also es war irgendwie selbstverständlich, dass ich Malerei studieren werde.
Okay, ja. Pfeil gerade aufs Kunststudium zu.
Genau.
Und das begann dann in Stuttgart bei Alexander Rob. Das ist ein Zeichner,
genau, der
auch so comichaft zeichnet, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Menschen in Museen zum Beispiel. Mhm. Hast du dich deshalb für ihn entschieden, weil du selber auch Comic-Graffiti und so?
Genau, also auch dieser Fokus auf Reportagezeichnungen, auf schnelle Zeichnungen. Das war sehr naheliegend, in eine Klasse für freie Grafik zu gehen. Und es hat sich aber schon im ersten Jahr dann gezeigt, dass es doch die Malerei ist, die mich hat. Also, dass ich doch mehr Farbe brauche und größere Formate. Und ja, bin weiterhin in dieser Klasse geblieben und bis zum Ende auch mein Diplom bei Alexander Rupp gemacht, weil ich da unglaublich viel sehen gelernt habe und reflektieren gelernt habe und eine wichtige, prägende Person war.
Aber eben ein Zeichner, Malerei wurde für dich wichtig und dann hast du eigentlich mehrere Stationen als Gaststudierende oder Gasthörerin gemacht. Die erste war in Karlsruhe bei Franz Ackermann, der ist bekannt für seine Mental Maps, das sind so Stadtlandschaften, Architekturen, wo aber auch wieder so Graffiti und Comic-Elemente reinkommen.
Das war damals auch ungefähr da, wo ich mich so bewegt hatte, also dass diese Zeichnungen und Graffitis, Comics immer ein bisschen größer wurden, bunter wurden, lauter wurden und dass ich mir einfach Professoren angeguckt habe, die mich vielleicht inspirieren könnten, die wichtig und gut für mich zu dem Zeitpunkt sein konnten. Und dann habe ich meinen kleinen Fiat Panda vollgepackt und bin nach Karlsruhe gefahren. Dann habe ich vor die Tür gesetzt und gefragt, darf ich mal meine Sachen zeigen? Und habe ich da meine Sachen gezeigt und dann habe ich gefragt, darf ich auch als Gast kommen? Und dann, ich hatte keinen offiziellen Status, bin einfach dann hieß es, ja klar, du kannst kommen. Und dann bin ich einfach bei den Klassenbesprechungen dabei gewesen, habe da einfach auch nochmal anders gelernt, wie man über Malerei sprechen kann, wie man Malerei wahrnehmen kann, wie man malen kann, auch das ganz Technische. Und habe das als sehr bereichernd empfunden und das dann während meines Studiums auch tatsächlich so beibehalten, mir immer wieder Stationen zu suchen, die mich zu dem Zeitpunkt weiterbringen können.
Franz Ackermann macht ja auch was man in der Musik Sampling nennen würde. Der hat ja so eine Art Cut-and-Mix-Methode. Der schneidet Dinge aus und dann mischt er sie auf der Leinwand. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht vielleicht auch so ein Gedanke ist, der sich damals bei dir festgesetzt hat und der sich letztendlich bis heute in deiner Malerei findet. Du nimmst Fragmente, setzt sie ganz anders zusammen, als man sie in der Wirklichkeit sehen würde.
Ja, das mag sicherlich so sein. Ich glaube, das im Nachgang so zu theoretisieren, ist immer ganz naheliegend. Und in dem Moment hat sich das nicht so eingefühlt. Aber ich denke schon, dass diese Einflüsse und diese Art und Weisen und vor allem auch die Methoden, wie Menschen mit Malerei umgehen, dass die mich beeinflusst haben, ja.
bist dann als zweite Station Gasthörerin nach Wien gegangen, an die dortige Kunstakademie, zu Daniel Richter, nicht zu verwechseln mit Gerhard Richter. Ja. Daniel Richter kommt aus der Hamburger Punk-Szene, aus der linken Szene, der malt sehr politische Bilder mit einem sehr heftigen Gestus, da merkt man, dass er mal Punk war, auch ziemlich viele grelle Farben, wild, anarchisch sieht das oft aus, ganz anders als das, was du heute malst. Was wolltest du denn bei Daniel Richter?
Naja, als ich da hingekommen bin, hatte ich, der Fiat Panda hat dann nicht mehr ausgereicht. Da habe ich mir ein Wohnmobil geliehen von meiner Mama und habe da 3 Meter große Schinken reingepackt und die nach Wien gefahren und die dann da gezeigt, darf ich in die Klasse kommen? Und auf diesen 3 Meter großen Schinken waren Menschen, Tiere, Schrift, Häuser, Räume, alles. Also da war einfach alles und flog kreuz und quer in der Gegend rum. Und es war dann doch auch sehr naheliegend, dann mich dafür zu entscheiden,
also
zu Daniel zu gehen.
Bevor du dich für die erfundene Ordnung der Dinge entschieden hast, war es auch bei dir ähnlich wie bei Daniel Richter ein bisschen wild und anarchisch auf der Leinwand. Wie war denn der Unterricht bei ihm?
Ja, genauso.
Auch wild und anarchisch?
Ja, auch die Klasse war so. Wir waren 40 Leute in einem Raum im Semperdepot. Das ist so ein ehemaliges Opernbildmalgebäude mit riesengroßen Räumen und wirklich 40 Leute drin. Und da ging es ganz schön wild zu. Und tatsächlich nach diesen 8 Monaten, die ich da war, war auf meinen Bildern nicht mehr viel übrig. Es ist alles rausgeflogen, weil im Außenrum so viel passiert ist, habe ich angefangen, alles aus meinen Bildern zu werfen. Und habe am Ende dann nur noch so leere Räume und so Hüllen von Räumen und so Nester gemalt. Und da kamen auch die ersten Arbeiten, die einfach auf Hintergründen, auf einfarbigen Hintergründen gemalt wurden. Also es war tatsächlich, hat mich das Außen da schon auch in eine bestimmte Richtung getrieben.
Also als das Außen dann so wild anarchisch wurde, wurde die Innenwelt ganz ruhig sozusagen.
Ja, lustigerweise. Also es war tatsächlich so, dass ich da ganz, ganz viel rausgeworfen habe und dann eigentlich relativ ruhig direkt weiter nach München bin.
Da bist du zu Karin Kneffel gegangen. Karin Kneffel ist die Meisterschülerin von Gerhard Richter gewesen. Das sieht man ihrem Malstil auch an. Die malt absolut fotorealistisch. Diese Phase von Gerhard Richter sieht man in ihren Bildern quasi als Wiedergängerin. Sie malt Dinge, Objekte, gerne mal Früchte. Übrigens auch ganz groß, also mal einen Riesenapfel, Kirschen, wirklich wandfüllend nahezu und eben fotorealistisch. Ist das der Moment gewesen, wo sich dein Stil dann nochmal so richtig geklärt hat bei Karin Kneffel? Weil fotorealistisch wirkt das ja auch, was du machst.
Ja, ich denke schon, aber es war davor eigentlich in der Zeit in Wien schon klar, dass der Realismus eigentlich das ist, was bestehen bleiben wird. Also die ganzen anderen Elemente, also diese Graffiti-Elemente, Comic-Elemente waren dann tatsächlich schon alle weg. Und ich habe in Wien parallel zu diesem Chaos in dieser Klasse aber sehr konzentriert Maltechnik gelernt. Tatsächlich zum ersten Mal, da in Stuttgart die Stelle nie besetzt war. Also ich habe nie Maltechnik davor während meines Studiums gelernt gehabt und habe dann in Wien aber in so einem Turmzimmer total romantisch stundenlang Zeit damit verbracht, Maltechnik tatsächlich zu lernen. Weil ich gemerkt habe, oh, es geht ja noch mehr oder man kann auch anders damit arbeiten. Ja, und diese innere Reduktion mir sehr, sehr viel gebracht hat.
Also Realismus ist wichtig, hast du gerade gesagt. Gibt es dann auch sowas wie eine Verbindung zwischen der fotorealistischen Weise, wie Gerhard Richter malt, über Karin Kneffel zu dir? Ich denke da vor allem an das berühmte Bild Betty. Da sieht man, ich glaube, es ist seine Tochter, so leicht abgewandt nach hinten schauen. Und ganz zentral in dem Bild ist aber ein Stoffmuster. Betty trägt eine weiß-rote Jacke. Und wenn man sich jetzt den Kopf von Betty wegdenken würde und Fokus, Zoom, voll auf diese Jacke, auf das Stoffmuster, dann hätte man einen Ausschnitt aus dem Gerhard-Richter-Bild, der auch ein Ausschnitt aus einem deiner Bilder sein könnte.
Ja, das hätte durchaus mal so ein Ausgangspunkt für mich sein können. Ist tatsächlich so. Und ich weiß auch, also wenn ich dieses Bild in den Kopf oder mir vor mein inneres Auge rufe, dann ist es sofort dieses Stoffmuster, was aufpoppt und was mich fasziniert. Und ich denke, die Faszination für Stofflichkeit ist in meiner Arbeit offensichtlich. Über den direkten Link habe ich noch nie nachgedacht, weil für mich Fotografie tatsächlich nie eine Rolle gespielt hat. Den Step habe ich ausgelassen, also spielt bei mir keine große Rolle.
Das ist ja auch ganz interessant, also Bilder von Karin Kneffel kann man sehr leicht beschreiben. Riesiger Apfel, fotorealistisch gemalt, man hat ein Bild vor Augen. Gerhard Richter, Betty, eine Frau, die sich nach hinten abwendet, rot-weiß gemusterte Jacke, man hat auch ein Bild vor Augen. Bei deinen Bildern ist das ziemlich schwierig, die zu beschreiben. Man langt auch daneben, wie ich, mit der Aubergine und der Erbsenschote und dann liegt alles irgendwie im Auge des Betrachters. Und da fiel mir ein Satz von Francis Bacon ein, dem berühmten irischen Maler. Why paint it if you can say it in words? Also deine Malerei muss schon immer über das hinausgehen, was man mit Worten sagen kann.
Sonst würde ich es versuchen, in Worte zu fassen. Aber ich glaube, wenn wir das anfangen, dann wären wir bei Erbse, Schuppe, Kreis, Loch, Reißverschluss. Also das ist vielleicht expressionistische Lyrik oder so, aber ich glaube, das braucht niemand.
Jetzt sitzt du gerade an einer Serie, Ceres heißt die, wird eine Ausstellung in der Städtischen Galerie Ostfildern zu sehen von Ende April bis in den Juni. Ceres, das ist die römische Göttin der Fruchtbarkeit, griechisch Demeter. Warum hast du diese Ausstellung jetzt so genannt?
Also bevor ich mit Arbeiten anfange, setzt sich meistens ein Thema voraus. Und ich habe die Räumlichkeiten in Ostfildern gesehen und war da im Winter und mich hat die Architektur mit so Lichtbändern oben dran, hat mich so ein bisschen irgendwie an so eine Situation in einem Greenhouse oder in so einem Gewächshaus erinnert, bevor gesät wird, also bevor Dinge wachsen. Und ich hatte total Lust, mich mit Natur, mit Wachstum auseinanderzusetzen und die Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus wird mich dann eine Zeit lang begleiten und gleichzeitig ist Ceres nicht nur diese eine Göttin, sondern auch ein Planet. Ist der kleinste Zwergplanet und die größte Masse im Asteroidengürtel. Also hat auch so diese Zweideutigkeit in sich, die meiner Malerei auch ganz nahe steht. Und ich denke, der Zwergplanet wird auch seinen Platz finden in der Arbeit an dieser Ausstellung.
Wie eines dieser Dinge, das in diesem kosmischen Nichts bei dir schwebt. Da passt Ceres ja eigentlich.
Exakt. Also deswegen war dann der Ausstellungstitel doch relativ schnell klar, bevor ich angefangen habe zu malen.
Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit dieser Ausstellung in der Städtischen Galerie Ostfildern. Bis 25. Juni ist sie dort zu sehen und viel Erfolg überhaupt mit deiner Malerei. Einige deiner Arbeiten kann man auch auf deinem Instagram-Account ganz gut verfolgen. Natürlich auch bei deiner Galerie Thomas Fuchs. Die Stuttgarter Künstlerin Mona Adeliano war das. Vielen Dank, dass du hier warst. Mona, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, es war mir eine Freude.
Mein Name ist Dietrich Brandt.